Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Medizinmännern. Es gibt wieder Edutainment auf die Ohren. Heute sind wir wieder hier in Bochum-Wattenscheid zu Gast im privaten Tonstudio von meinem lieben Kollegen Dr. Med. Matthias Manke.
Sei mir willkommen, lieber Patrick, hier in deiner alten Heimat, dem schönen Revier. Und ich bin mir sicher, du hast uns heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht.
Ich habe ein interessantes Thema mitgebracht. Vorerst muss ich natürlich sagen, es hat sich etwas geändert. Das haben die Zuhörer vielleicht schon gehört. Wir haben ja so einen Medizinmänner-Styling-Berater und der hat gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen was ändern. Ihr braucht einen eigenen Style. Und hat uns ein paar Sachen auf den Weg mitgegeben. Und jetzt sieht man, der Matthias, der sitzt hier neben mir. Leider könnt ihr es nicht sehen, ich beschreibe es für euch. Ich bin eure Augen. Tippitoppi gestylt. Ein Modeanzug an, also Body Perfect styled. Ein Einstecktuch, hier Lacklederschüchen. Also wirklich tipptopp, der Mann. Mit einer Fliege sitzt er hier. Das nenne ich Styling, das ist der neue Medizinmänner-Style. Und ich habe leider nicht die Möglichkeit und auch, das ist ja einfach, sich einen Anzug anzuziehen. Ich habe einfach andere Möglichkeiten und habe gesagt, mein neuer Style, ich möchte jetzt immer mit einer heiseren Stimme sprechen. Das ist der neue Schickimicki-Heiser-Style. Und damit geht's heute los. Und zwar mit einem Thema, Matthias, das ist eigentlich gar nicht so lustig. Es ist, ja,
da lachst du schon wieder. Ich muss mal gucken. Also ich habe mir gerade überlegt, wie du das machst mit der heiseren Stimme hin. Aber ich habe mich entsinnen können, dass du im Auto gerne Bollerwagenradio hörst. Und das heißt, du grölst die ganze Zeit auf deinem Weg von Rheine nach Bochum und kommst dann nach anderthalb Stunden Fahrt an und hast genau diesen heiseren Sex-Appeal in deiner Stimme, der wahrscheinlich nicht nur mich fasziniert, sondern auch diese gesamte Hörerschar, die wir haben.
Also das wäre, eigentlich schreie ich mich auf dem Weg ein, das ist richtig, wenn ich über die Autobahn fahre. Aber du hast nicht ganz unrecht. Ich fahre auch, wenn auf dem Weg zu dir, fahre ich immer an der wunderbaren Veltins-Arena des großen FC Schalke 04 vorbei. Und da er mir am Wochenende 3 Punkte geschenkt hat, habe ich jeden Punkt mit 100 Dezibel belohnt. Und das ist jetzt das Resultat. Daher kommt das und das wird bleiben, schätze ich. Auf die Punkte.
Dass wir bleiben, aber es verleiht jetzt eine männliche Komponente. Also wir haben viele Zuhörer, die sagen, warum ist der eine so kernig und der andere so zart? Und auch daran hast du dich gehalten und deswegen ist deine Stimme heute verraucht und sexy. Und jetzt spann uns doch nicht länger auf die Folter. Was ist das Thema der heutigen Folge?
Also erstmal kurz noch zur Seite, an der Seite. Du bist mit deinem Style, bist du nicht mehr so zart, wie man dir sonst unterstellt. Das finde ich ganz okay. Also das heutige Thema wirklich etwas schade, leider von aktueller Brisanz und Aktualität, trauriger Aktualität, ist das Thema Schussverletzungen. Schussverletzungen haben wir, also ich, wer mich kennt und vielleicht so ein bisschen zugehört hat, weiß ja, ich habe so einen kleinen Faible für die Rechtsmedizin und das hat mich früher auch schon immer während des Studiums interessiert. Und als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich Quincy geguckt. Kennst du Quincy?
Ich kenne Quincy, das war für mich sehr langweilig, da habe ich mal weitergeschaltet. Also
Wenn du denkst jetzt Quincy Jones oder so.
Quincy MD. War der alternde Rechtspathologe irgendwo halt und wo er selber ermittelt hat und es war todlangweilig.
Ja.
Und dann musste ich einmal weiterschalten. Wir hatten damals ja nicht viel.
Also sechs Programme.
Ich bin dann wieder aufs zweite zurück und habe die Soko geguckt.
Also das war, Quincy ist so, für die, die es nicht wissen, das ist so der Professor Zokos der 70er, 80er Jahre. Und da ging es natürlich auch wie üblich um Schussverletzungen. Und das Thema ist ja weiterhin aktuell, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren leider aktueller geworden. Und da geht es natürlich auch um Waffen und um das ganze Thema natürlich, welche Verletzungen die hervorrufen können. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich sehe, Matthias, du hast ein dickes Buch handgeschrieben. Also du hast dich mit dem Thema schon vorher mal befasst, sehe ich.
Müsste man sehen, dieses kitzelnde, ironische Gesicht, was einem entgegenlächelt.
Ich habe kein kitzelndes Gesicht.
Wie du weißt, habe ich natürlich mehrere Bücher schon geschrieben. Das fünfte kommt ja im Januar heraus.
Das war die Vorlage.
Aber zu Thema Schuss und Schutzverletzungen, jetzt fange ich auch nochmal an. Schussverletzungen habe ich natürlich noch kein Buch geschrieben, aber habe meine eigenen Erfahrungen mit solchen Verletzungen gemacht.
Bevor du von diesen spannenden Erfahrungen, und ich glaube, du kannst das Thema Buch auch eigentlich immer anbringen, egal wovon. Wenn ich erzähle, ich habe letztens Blumen gepflückt, sagst du Blumen?
Blumen, da gibt es Bücher drüber, aber ich habe kein Buch über Blumen geschrieben, sondern über Rücken, Doktor draußen. Das ist auch ein
sehr schönes Buch. Viele Blumen drin. Aber darüber wollten wir heute leider erst in der Werbepause reden. Was glaubst du denn, wie viele Haushalte in Deutschland besitzen Waffen? Große Ruhe.
285.000. Ach so, Prozent?
Ja.
Waffen, muss ich differenzieren. Richtig, scharfe Waffen oder
ja, scharfe Waffen. Wir reden jetzt nicht über Schreckschusspistolen, sondern wirklich.
Okay, 60 Millionen.
Immer noch 80 Millionen, 60 Waffen.
Damals halt in den 70ern. 5%.
Ja, fast richtig, 10.
Na, gut. Ja,
da, und darunter sind natürlich hauptsächlich Jäger, klar. Die haben ja nicht nur ihre Flinte da, sondern dürfen ja auch Kurzwaffen besitzen, Sportschützen und natürlich dann auch einige Leute, die es für die private Sicherheit, du, der du ja früher mehrere Juweliere besessen hast, hast ja auch immer deine Waffe gehabt.
Nicht besessen, sondern regelmäßig besucht habe.
Na, und was meinst du dann, wie viele Waffen macht es denn insgesamt? Dass ich dich schon wieder ans Rechnen bringen.
16 Millionen Waffen.
Falsch, 5. Das passt ja auch sonst nicht. Wir haben ja nicht alle irgendwie 40 Waffen.
Ja, ich glaube, das weiß ich nicht mal.
Also circa 5 Millionen Waffen in Deutschland. Deutschland ist, wenn die schon die Zahl 5 ist, der fünftgrößte Waffenlieferant in der Welt. Und der erste ist, wie üblich,
ich würde sagen, die Vereinigten Staaten.
Die natürlich auch die meisten Waffen besitzen pro Kopf. Hast du da eine Idee, wie, wenn man so pro Kopf denkt?
Pro Kopf 2,8 Waffen pro Kopf in den Staaten.
Ja, nicht ganz so, 1,2. Ne? Schon viel. Also bei 250 Millionen oder wie viel haben sie. Ne?
Weißt du, das fehlt mir jede Woche, wenn ich hier nach Hause gehe und dann denke ich mir, ach, jetzt sehe ich wieder eine Woche Professor Statistik, nicht?
Das ist
und dann kommt Wissen. Er und knallt die Zahlen drumherum.
Das ist halt passives Wissen, was man beim Zeitungslesen mal so mit sich nimmt. Also, und da kommen wir heute auch zu unserer ersten Frage, die wir heute mal in unserem neuen Teil hier. Matthias, möchtest du die Frage stellen, weil du ja so schick angezogen bist?
Nein, ich weiß gar nicht, welche Frage ich stellen soll.
So stelle ich die Frage. Jetzt haben wir gesagt, die USA, man sagt so 120 Waffen pro 100 Einwohner, also 1,2 Waffen pro Einwohner. Welches Land in Europa hat denn wohl die höchste pro Kopf Anzahl an Waffen? Das ist jetzt die Frage und die dürft ihr, wenn ihr dann irgendwann nicht mehr im Auto sitzt oder joggen seid, gerne unten bei Spotify einmal reintippen. Natürlich nicht vorher googeln oder sowas. Ich sage nur so ein bisschen mal so zum Vergleich. Platz Nummer 2 ist die Schweiz und Platz Nummer 3 natürlich Zypern.
Also ich darf die korrekte Antwort jetzt nicht verraten, sondern wir warten ab, was unsere Zuhörerschar auf die Frage.
Dann, was sie so sagen, ja, ne? Dann okay. Bei der nächsten, in der nächsten Folge lösen wir das auf. Die Schweiz hat so 40, 45 Waffen pro 100 Leute, also 0,5. Ja, und Zypern 36. Ja, Waffen, Verteidigung haben wir gerade drüber gesprochen. Das sind alles zivile Waffen natürlich. Wir reden jetzt nicht übers Militär. Was glaubst du, wie viele Tote so in den USA durch Waffengewalt im zivilen Bereich jährlich zu verzeichnen sind?
Ich überlege noch, Herr Professor Statistik. Also Tote jetzt aber nicht in Prozent auf die Allgemeinbevölkerung, sondern nein,
wenn wir sagen, die haben 250 Millionen Einwohner, wie viele Leute sterben, sagen wir mal, vor
450.000.
Oh, das ist ja viel. Ja, 20.000, sagt
man. 20.000.
20.000, das Doppelte
ungefähr. Da kann man dran arbeiten.
Ja, das Doppelte ungefähr an Verletzten. Das sind immer die offiziellen. Und traurig dabei, Kinder unter 11.000 Stück. Das ist hart, ne? Und das sind natürlich insgesamt bei diesen ganzen Geschichten sind das 65% ungefähr, also gut, also mehr als die Hälfte, zwei Drittel sind wirklich durch Mord. Und dann haben wir nochmal so ein Viertel ungefähr durch Suizid und der Rest, also 9% durch Unfälle, Waffenunfälle. Auch hat man teilweise das Problem auch eben mit Kindern. In Deutschland ist es, oder in Europa ist es viel, viel weniger. Da haben wir nur so knapp 6.700 Tote. Und da ist es vom Vergleich her. Aber
in Deutschland
auch
oder in Europa?
In Europa. Ja. Ne, das ist ungefähr gleich verteilt. Das ist so zwei Drittel bis drei Viertel durch Mord. Und eben dann hast du 10% Unfälle und der Rest Suizid. Ja, keine schönen Zahlen, aber die Wahrheit. So ist es nun mal. Ne? Du, wenn ich dich so sehe in deinem feinen, geleckten Outfit hier, du hast doch nicht gedient, oder? Jetzt kommt wieder eine Riesengeschichte. Sag einfach ja oder nein.
Nee, ich muss die Geschichte erzählen. Also, mein Vater war bei der Bundeswehr und er war bei den Feldjägern und ist dort auch Eskorte für den Verteidigungsminister gefahren auf dem Motorrad. Und als ich dann...
Er war so wie du Motorradfahrer?
Mit Integralhelm. Du wolltest mir eigentlich nicht zugestehen. Nein, er hat einen offenen Helm.
Ja, dein Vater ist auch ein bisschen cooler.
Dankeschön. Auf jeden Fall bin ich dann frohen Mutes auch in die nennt sich das, Musterungsbehörde. Wo mussten wir damals hin?
Stelle.
Ich hatte meinen Einberufungsbescheid, Musterungsstelle. Ja. So ist es. Und dann wurde ich ja untersucht.
Kreiswehrersatzamt.
So ist es. Ich wurde natürlich medizinisch untersucht. Und
alle waren begeistert.
Die Schwestern kamen an, wollten sich das angucken, halt auch, als ich mich nach vorne beugen musste. Und gab es noch den Test und man durfte ankreuzen, was man werden wollte. Und dann habe ich geschrieben, Feldjäger. Ich wollte so sein wie mein Papa.
Sehr gut.
Und dann kam die Auswertung, hieß es, nein, Feldjäger werden sie nicht. Sie werden Funker, Sanitäter oder Motorradfahrer. Ich sage, ich möchte aber.
Oder Motorradfahrer,
Motorradfahrer. Ich möchte Feldjäger. Warum werde ich das nicht? Weil sie keine Schreibmaschinenkenntnisse angekreuzt haben. Sag ich, was sind denn Schreibmaschinenkenntnisse? Ich hatte noch nie einen Schreibmaschinenkurs. Deswegen habe ich gesagt, nein. Ja, Schreibmaschinenkenntnisse sind 60 Anschläge pro Minute.
Darauf habe ich... Macht ja einen Wellensittich mehr.
Ja, so ist es. Darauf habe ich gesagt, das kann ich, mache ich vor. Und dann sagten die zu mir, nein, sie haben es nicht angekreuzt, sie wären es nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich verweigere. Ja, weil ich es mir gerade überlegt habe, der Dienst an der Waffe, im Grundgesetz steht ja auch nicht Wehrdienst, sondern Kriegsdienst drin, das ist nichts für mich. Und deswegen habe ich verweigert und kam nicht in den, in Anführungszeichen, gesetzten Genuss der Nutzung oder des Trainings an einer Waffe.
Umgang mit der Waffe, sagen wir.
Ja, Umgang mit der Waffe. Du warst beim Bund?
Ich war da, ohne Einschränkung, T1 ohne Einschränkung. Ich hätte zum Beispiel Feldjäger werden können, aber mir war es zu langweilig. Mache ich lieber nicht. Ich gehe lieber nach Holland. Und guck, schnupper mal Auslandsluft.
Ja, ich weiß schon ganz genau, was du in Holland schnuppern wolltest.
So, darüber wollen wir heute nicht reden. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Dann ist ja so diese ganze, so eine Waffe und Projektile sind ja für dich völliges Neuland, oder? Auf ein Kirmeskind. Du bist ja auch Kirmeskind.
Nein, ich bin kein Kirmeskind und ich habe es noch nie vorgezogen, dass ich einer Dame meines Herzens eine Rose schieße. Ich habe mir immer eine Rose schießen lassen, genauso wie ich mir auch in den Diskotheken und Etablissements immer habe einen Drink ausgeben lassen.
Von den Männern,
oder? Nein, es waren meistens ältere Frauen. Ich war jung und ich hatte kein Geld. Und habe damals Kampfsport gemacht. Da war ich auch in Kontakt mit Waffen, mit Pistolen, weil ich gelernt habe, mich einem Angreifer auszuweichen. Ich kann mich da noch an den Szenen erinnern. Ich habe immer mal meinen Bruder trainiert und dem habe ich entwaffnet und ihm dabei die Pistole auf den Kopf gehauen. Und siehst du, Waffenverletzung, Kopfprellung, Schädelprellung durch herabfallende 10% Waffen.
10% Unfälle.
Ja, genau so ist es. Aber nein, sonst bin ich nicht in Kontakt gekommen. Ich habe auch keinen Jagdschein. Ich habe den Jagdschein des kleinen Mannes, also
Anglerschein.
Einen Anglerschein, Fischereischein, den ich mit 14 Jahren
auch für Raubfische
erfolgreich
oder nur für
gemacht habe. Nur für Friedfische. Nein, auch für Raubfische natürlich halt. Und ansonsten bin ich, die Geschichte darf ich ja noch nicht erzählen, noch nicht mit Waffen in Kontakt getreten.
Na, gucke, das ist auch gut. Wobei, aus meiner Erfahrung muss ich sagen, diese Tricks, wie entwaffne ich jemanden, der eine Waffe hat oder ein Messer hat, ist eigentlich nicht so schlau, glaube ich. Der beste Trick ist wirklich weg. Das ist mein Credo.
Der beste Trick ist, es gar nicht darauf ankommen zu lassen. Ja, aber wenn du wegrennst und der benutzt die Waffe, hast du auch keine Chance. Also,
du musst sehr, sehr schnell
rennen. Am besten gar nicht in so eine Situation hineinkommen.
Gut, dann wollen wir natürlich mal, wenn man jetzt eine Waffenverletzung sich anguckt, muss man ja wissen eigentlich, wodurch wird die verursacht beim Geschoss, ne? Wenn jemand schießt. Und da hast du natürlich ein Projektil, das ist ja das Ding, was da durch die Gegend fliegt. Dahinter ist ja die Hülse, die ausgeschmissen wird, in der die Treibladung sitzt. Und dahinter eben das Zündplättchen, was die Treibladung lospfeffern lässt, explodieren lässt und somit das Projektil rausschießen lässt. Die NATO-Kaliber, weißt du, was ein Kaliber ist?
Kaliber ist der Durchmesser der Munition.
Genau, ne? Und da hat man diese Dinger, die sind dann hier 7,62, das heißt der Durchmesser 7,62 Millimeter ist das Ding im Durchmesser. Ist schon relativ groß. Und je größer der Durchmesser, desto größer ist natürlich mit der entsprechenden Energie auch der Schaden, den das so anrichten kann. Ja, und dann gibt's natürlich die klassischen Verletzungen eben von Schrot. Schrot kennst du, das ist
klar. Schrotkur kenne ich. Das gibt's auch im Bioladen, Schrotkur.
Richtig. Ja. Na, Schrot, das hat jeder gute Jachthund, hat davon ein halbes Kilo im Hintern. Wenn es nicht so aus direkter Nähe kommt, dann ist natürlich schlecht, wenn man es ins Auge bekommt. Aber so erstmal aus weiter Entfernung kein großes Problem. Kommt aber darauf an, natürlich, wie stark die Ladung dahinter ist. Ne? Und deswegen, du siehst ja, Jäger, du als jagdinteressierter Angler, wenn man so ein Vögelchen da vom Himmel schießt, das machen die mit Schrot.
Machen die mit Schrot? Ich dachte, das machen die Profis mit einer Kugel, die zielgerichtet hineinkommt. Mit Schrot, das ist ja keine Kunst. Damit kann man jeden Flieger vom Himmel holen.
Vogel. Vögelchen.
Ja. Flieger, meine ich ja.
Auch Flieger. Ja, kann man machen, aber der Witz ist ja, dass du es meistens noch essen willst. Und wenn du da jetzt natürlich mit einem richtigen Kaliber drauf schießt, dann und der entsprechenden Energie, dann bleibt da nicht mehr viel übrig von dem Vogel.
Ja, aber so bin ich ja die ganze Zeit am Poolen. Jede einzelne Schrotlage aus dem Vogel. Darauf habe ich auch keine Lust.
Ja, aber das musst du machen. Ja, oder du isst es auf.
Da habe ich heute schon was Neues gelernt, was wieder ein Argument dafür ist, nicht eine Waffe zu benutzen.
Sehr gut. Ein sehr gutes Argument. Man will nichts rauspulen. Genau. Und wenn da genügend Energie hinter ist, genügend Treibladung, habe ich natürlich eine tiefere Eindringtiefe mit meinem Projektil. Und dann, wenn ich Glück habe, brauche ich es nämlich nicht mehr rauszupulen. Dann habe ich so einen klassischen Durchschuss. Ja, und dann ist immer die Frage, ein Durchschuss durch einen Muskel, wie man das so im Fernsehen sieht, kleiner Schuss einmal an der Schulter vielleicht durch, dazwischen keine ernsthaften Gefäße, keine Arterien, keine Nerven, hast du in der Regel keine großen Probleme. Blutet, was macht man so als jetzt therapeutisch, der kommt rein mit einem Schuss?
Der kommt rein mit dem Schuss. Also wenn er reinkommt mit dem Schuss, ist das schon mal noch ein gutes Zeichen.
Ja, ein Durchschuss.
Ich kann das
Oberschenkel-Durchschuss.
Sagen. Ja, Oberschenkel-Durchschuss. Also ganz wichtig, es gibt ja ein Schema, was die Soldaten haben. Und ich habe einen Soldaten bei mir in der direkten Verwandtschaft mit dreimal Afghanistan-Einsatz. Und jeder Soldat lernt das letztendlich im Training. Wenn du reinkommst mit einem Schuss, dann musst du erstmal gucken, blutet's, ja? Und die Leute bluten manchmal wie Hulle aus der Muskulatur. Deswegen, man behandelt nach dem March-Schema. Ja, das heißt, Versorgung massiver Blutungen, zack, einmal zumachen, wenn du sagst.
Komprimieren, ne, wie
komprimieren,
allgemein.
Komprimieren, genau so ist es, ja.
Draufdrücken, irgendwas drumwickeln.
Ja, in deinem Fall kommt er ja noch nie in die Ambulanz. Das heißt, ansonsten musst du March A, Atemwege freimachen, R, Respiration, ja, damit er wirklich gut atmen kann, Kreislauf, C, Zirkulation stimulieren und zum Schluss H, unterkühlen, weil eine Schussverletzung, ja, die frieren halt, die kommen in eine Hypothermie und Kopfverletzungen werden auch als letztes behandelt, weil im Regelfall blutet es nicht so stark.
Ja, und nicht nur Hypothermie, die sind ja, wie viele Patienten kennen wir, die beim Blutabnehmen einmal schon runtergehen in die Knie und bleich werden, die gehen auch schnell in den Schock. Das ist natürlich schon trotz allem hohe Energie, der reinkommt und die gibt dem Körper ein Trauma und da reagiert man unterschiedlich drauf. Wenn das jetzt nur Weichteil ist, nur Fettmuskulatur, was durchschossen ist, ist es ja nur eine kleine Wunde, nicht weiter schlimm. Geht noch ein Knochen kaputt, dann habe ich auch noch eine Fraktur mit einer größeren Schädigung. Und das ist natürlich dann, was den Körper noch mehr zum Schock anreicht.
So ist es halt. Und ich sag mal so, ja, jemand, der beim Patrick schon eine Blutentnahme bekommen hat oder einen Zugang gelegt worden, ja, für den wird eine Schussverletzung eine einfache, nicht problematische sein.
Einfach.
Wer es überstanden hat, vom Patrick eine Nadel zu bekommen, der muss sich über solche Sachen keine Sorgen machen.
Hast du denn mal in deiner 40-jährigen Karriere schon mal eine Schussverletzung gesehen, hier im Krankenhaus früher oder in der Praxis? Vielleicht kommt einer und sagt, vor 14 Tagen beschossen worden.
Genau, mir tut der Arm noch weh, weil ich vor 14 Tagen beschossen wurde. Nein, ich habe wirklich eine Schussverletzung gesehen und Bochum, das war damals in meinem Dienst, guck nicht so gelangweilt weg, das war damals in meinem Dienst, da kam jemand letztendlich, der überfallen wurde, ein Autohändler, den man ausrauben wollte. Und was macht man sozusagen, wenn man sich vor der Kugel schützen will? Man nimmt seine Hand vors Gesicht halt. Weil
man ja fangen, wenn man.
Ja, genau. So ist, ja, ich glaube, das machst du automatisch. Wenn du nicht wegrennen kannst, versuchst du dich zu schützen. Und ja, der Schuss hat sich trotzdem gelöst, durch die Hand hindurch und ist aber von dem Knochen abgelenkt worden, also am Gesicht vorbei, hatte dann letztendlich noch einen Streifschuss an seiner, ich weiß nicht mehr, rechts oder linke Seite, das ist egal halt, ja. Auf jeden Fall schöner, glatter Durchschuss mit Knochenbeteiligung, kein zu großes Projektil, also die Hand auf der Rückseite war auch noch intakt, ja. Normalerweise gibt es ja so einen Trichter dann, kann sich ein Trichter bilden, je nach
Projektil. Genau, ja, wenn es ausreißt.
Und wie gesagt, den musste man letztendlich versorgen. Das macht man natürlich im Operationssaal, weil das muss ausgeschnitten werden, man muss geguckt werden, das kann Das musste nochmal revidiert werden, weil es sich entzündet hat. Aber letztendlich hat er richtig Glück gehabt. Ja, das hätte auch direkt durchgehen können in den Schädel hinein und wäre auch Ende gewesen. Und ich habe auch noch einen anderen Patienten hier bei mir in der Praxis in Behandlung. Der trägt immer eine blaue Brille mit einem Glas drin, weil der ist damals überfallen worden. Dann hat man ins Gesicht geschossen, ins Auge. Das Auge hat er dabei verloren, aber keine zerebrale Verletzung. Also das Gehirn hat keinen Schaden genommen. Aber ja, der ist halt hat nur noch ein Auge und hat auch Glück gehabt.
Zumindest erstmal somatisch, körperlich. Ne? Der Rest ist ja noch der psychische Stress, der dazukommt.
Genau, das also, aber auch beide, also zumindest den einen habe ich nicht mehr gesehen im Krankenhaus, den habe ich nicht nachbehandelt, aber der andere ist soweit okay halt. Aber ich glaube, das hinterlässt natürlich einen Schaden bei dir.
Aber wie du schon sagst, genau das ist das Problem. Wenn so eine Waffe, also so ein Projektil kommt ja in einer hohen Geschwindigkeit an und wird dann massiv abgebremst in deinem Gewebe. Und Knochen können sowas natürlich richtig stoppen. Und durch dieses Abbremsen verformt sich das ja auch noch. Und dann reißt es ein richtig großes Loch. Deswegen ist immer dieses Ausschussloch viel, viel größer. Vorne sieht man so einen kleinen Einschuss. Da ist es ja noch spitz und sauber. Und dann verformt sich das und reißt wirklich eine riesen Schneiseverwüstung. Die Energie geht auch in die Seite, das Gewebe geht kaputt. Das ist bei Selbstmördern zum Beispiel, hat mal einen gehabt mit dem Kopfschuss, dann ist nämlich nicht nur ein Schuss wie so ein wie so eine Bohrmaschine, die dann ein Loch da durchgebohrt hat, sondern das Gewebe auch in der Peripherie, im Umkreis von diesem Loch, von dem Schusskanal, geht auch kaputt. Und dadurch habe ich dann natürlich auch schon deutliche Gewebszerstörungen, Zerreißungen, Blutungen. Knochen gehen kaputt, Gefäße, wenn ich natürlich durch einen Brustschuss habe, die großen Schlagadern, die großen Bauchgefäße im Bauch unter anderem, das Herz und die Lungen, die dann kollabieren und ich nicht mehr atmen kann. Das sind dann alles wirklich ganz ernsthafte Verletzungen. Wie du schon dachtest, die werden immer als infektiös angesehen. Das heißt, immer Antibiotika, immer sauber machen. Und ich hatte es schon mal erzählt, in Südafrika, da werden eben diese kleinen Durchschüsse werden gar nicht erst vom Arzt gesehen. Das wird vorne quasi im Wartebereich der Krankenhäuser in Johannesburg werden die von den Schwestern versorgt und nur die Steckschüsse oder eben die großen Organverletzungen werden dann eben auch vom Arzt gesehen. Ja, was kann noch passieren? Sekundäre Verletzungen, ne? Sekundäre Infektionen, dass ein Gefäß sich nachher, Entschuldigung, dass sich das Projektil nachträglich irgendwie infiziert, wenn es nicht entfernt worden ist und dann eben Entzündungen macht?
Ja, im Prinzip musst du gucken. Also ich war jetzt in dem Sinne nur der Unfallchirurg, der Knochenchirurg, aber wenn du einen Bauchschuss hast, da kann natürlich einiges verletzt werden. Ein Freund von mir, der mit mir zusammen studiert hat, der ist in der Bochumer Nordstadt im Unfallkrankenhaus tätig und dort muss man sagen, nehmen die Schussverletzungen letztendlich zu. Und das ist halt unschön. Du musst ihm zum Teil ein Stück vom Darm entfernen, du hast einen Lungendurchschuss, musst vielleicht ein Stück davon entfernen. Das sind schon unschöne Sachen, aber es ist immer noch besser, in der Großstadt wie Dortmund operiert zu werden, als irgendwo auf dem Schlachtfeld, wie der Soldat in meiner Familie letztendlich erzählt hat. Ja.
Also ich hatte ja in Norwegen gab es einen Kriegschirurgiekurs und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ethisch erlaubt ist, aber da war das so, da haben die wirklich, hatten die Schweine narkotisiert und da reingeschossen und dann musstest du dann eben direkt natürlich Kompression drauf, dann aufmachen, dann Aortenklemme dran packen, damit du das erstmal im das Zentralherz, Gehirn weiter behältst. Und der alte Kriegschirurg, der da damals war, der ging dann da rein und du hattest alles beruhigt, alles sauber gemacht, alles trocken gemacht, die gewichtigen Arterien abgeklemmt oder schon repariert. Und dann kam er da rein, hatte so ein Skalpell und sagte, was ist denn das da? Oder hatte so einen Stift in der Hand. Und dann, zack, während er da stand, riss der einfach mit diesem Skalpell oder Stift, den er in der Hand hatte, in die Leber rein. Und die fing sofort an zu bluten natürlich. Eine Riesensauerei. Und da macht man was eben bei Leberverletzungen. Wenn du es eben nicht sauber nähen kannst, dann nennt sich das Packing. Also die wird gepackt, da machst du den Bauch auf und wird alles reingepackt mit Kompressen, damit das aufhört zu bluten, Bauch zu und hoffen und warten. Hartes Leben.
So einen Kurs hast du gemacht?
Das ist, ich habe ihn nicht gemacht, teilgenommen.
Ja, das habe ich noch nie von dir gehört, diese Geschichte. Immer noch Sachen, mit denen du mich einfach überraschst.
Was haben wir noch zu berichten? Natürlich, das ist alt. Ich habe ein paar Patienten, die noch Verletzungen aus dem Zweiten Weltkrieg haben. Und da hast du natürlich weniger bei Projektilen, eher bei Schrapnellverletzungen, bei Granatensplittern, die bekommen haben, dass die Dinger im Laufe der Jahre wandern können. Hast du schon mal mitgekriegt?
Habe ich nie mitbekommen. Aber du sagst immer vom Zweiten Weltkrieg. Ich hatte letztens noch eine Dame in meinem Alter, also Anfang 40.
Erster Weltkrieg.
Schöne Geschichte. Ich sag so, woher kommt denn dieser Splitter? Ja, aus dem Krieg, sage ich. Das ist mir schon klar. Nein, das hat auch eine Schlussfassung, war ein Granatsplitter aus dem Bosnienkrieg unten.
Ja. Oder eben aus dem arabischen Bereich sieht man viele.
So ist es.
Auch junge Leute mit Amputationen, die sonst, ich weiß, als ich klein war, so war es bei uns in Rheine, du konntest wirklich als kleines Kind in der Fußgängerzone, waren unglaublich viele Männer mit Krücken und im einen Bein hochgebunden. Also Kriegsverletzte, ja, 70er, 80er Jahre, da waren die vielleicht 50, 60 Jahre alt. Das war ja auch nicht so ganz selten. Aber jetzt siehst du teilweise eben Leute aus den Kriegsgebieten, die hier hinkommen und dann eben Verletzungen haben, die wir eigentlich nie gelernt haben. Ne?
Ja. Und ja. Muss ich einfach so sagen. Und, ja, aber das Problem ist, wenn du so eine Frau mit Granatsplitter hast, die kannst du nicht ins MRT legen. Also das wäre Das kannst du machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, den Granatsplitter zu entfernen. Hohes Magnetfeld und zack, wird er rausgezogen. Aber
du weißt nicht, wo er hingeht.
Genau so ist es halt. Ja, hoffentlich wird er dann zur Haut hingezogen. Aber also nicht probieren, nicht studieren.
Sondern?
Ab ins CT, nicht ins MRT.
Ja, genau. Ja, die können wandern, können dann auch mal eben auch durch vitale Strukturen wandern, durch Gefäße, durch Nerven. Und dann können die eben Jahre später auch noch Probleme machen.
Vitale Strukturen, Herr Professor Statistik. Ich habe
die Jungs, die haben, Mädels, die haben jetzt schon so lange hier zugehört, die kennen die Sprache hier mittlerweile.
Pass auf, bevor du weitermachst, du hast so mit Zahlen um dich geworfen. Mich interessiert, du hast ja mal von Amerika geredet und das ist alles, alles viel zu weit weg in Deutschland. Ja, das heißt, da ist die Frage, Straftaten, bei denen eine Waffe als Bedrohung eingesetzt wurde. Na, wie viele Straftaten gibt es in Deutschland?
In Deutschland?
Nur als Bedrohung eingesetzt wurde.
Das wird ja gar nicht. Wenn du da bist, bist du ja auch schon eine Bedrohung, wenn du Kaffee kaufen willst.
Ja, und ich habe die Waffe immer dabei, oder was meinst du?
Also,
jetzt
Luftpistole vielleicht.
Luftpistole, ja.
Ja, das sind 12.400.
4.400.
Und hatte ich nicht 4.400 gesagt?
Nein, du hattest leider 12.400 gesagt. Aber du wolltest jetzt nochmal sagen, und bei wie viel Straftaten wurde aus der Waffe geschossen in Deutschland?
842.
Auch 4.000, lass mich überlegen, 4.400, ja.
Also dann haben die alle bedroht und geschossen.
Nein, es ist nochmal so. Insgesamt wurde die Waffe 8.800 Mal gezückt, aber wirklich Hälfte, Hälfte. Die einen haben es durchgezogen und die anderen haben es gelassen, glücklicherweise.
Ja, das ist wirklich nicht schön. Da ist ja natürlich nochmal eins zu sagen, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wir hatten gerade über Schrot geschossen. Es gibt ja noch andere Geschosse. Da gibt es ja Vollmantelgeschosse. Hast du davon gehört?
Nein.
Weißt du, was Vollmantelgeschoss auf Englisch heißt?
Full Metal Jacket.
Ja, super. Und du dachtest immer, das wäre eine Krone, ne?
Ich dachte, das ist ein Kinofilm.
Richtig. Ja, und dann die sind bekannt, das sind schon die meisten unserer NATO-Munition ist auch so. Und dann gibt es eben Hohlmantelgeschosse und Teilmantelgeschosse. Und diese Teilmantelgeschosse, die hat man Ende des 19. Jahrhunderts in Indien produziert. In einer schönen Stadt mit dem Namen
Bombay.
Dum Dum.
Okay.
Und klingelt es irgendwo bei dir? Dum Dum Geschosse? Weißt du, was
Dum Dum Geschosse. Ich dachte, die hießen immer Bombay Geschosse.
Ja. Nein.
Dumm, dumm, erzähl mir das bitte. Du siehst, ich bin kein Waffenexperte. Ich habe zwar immer
die Waffe durchgeladen und sicher dabei, aber wird nicht benutzt.
Wird nicht benutzt.
Nur mit gedroht.
Die bleibt einfach im Holster.
Die wird bedroht und die kommt nicht weiter als Wand. Dumm, dumm Geschosse sind, wenn man es kurz sagt, die haben eben die Spitze des Projektils ist abgeflacht. Die wird also abgefeilt, wenn man es will. Früher hatten sie im Ersten Weltkrieg auch teilweise so kleine an ihren Gewehren Utensilien, wo man das eben mit abflachen konnte. Und das ist laut Haager Landkriegsordnung auch verboten, weil die Dinger natürlich eben nicht diesen süßen, kleinen, schnuckeligen Einschuss machen, der spitz reingeht, sondern die haben eine breite Fläche und machen unglaubliche Verletzungen, haben also eine schnelle Verformung und sind dann super, reißen Riesenlöcher, Riesenverletzungen, eine ganz fiese, böse Angelegenheit, was die Menschen sich da so ausgedacht haben.
Wie kommen wir jetzt von bösen Sachen zu einem schönen Ende noch bei diesem Thema?
Ja, das ist nie einfach, mit dir zu einem schönen Ende zu kommen, aber wenn ich deinen schönen Anzug hier sehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass du darin keine Waffe versteckt hast.
Da möchte ich jetzt nicht drauf antworten halt.
Möchtest du widersprechen?
Weißt du, meine schärfste Waffe ist mein Verstand. Genauso okay. Wie bei dir. Wobei du hast noch eine zweite Waffe, das ist deine Rhetorik. Die Zunge, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Die Rhetorik, ja. Rhetorik und Verstand, die sind bei dir unschlagbar und das hast du heute auch wieder bewiesen. Und ich bin gerne in der lauschenden Position, weil du für mich was Beruhigendes hast, auch wenn es um Waffen geht. Und wir möchten festhalten, eine Waffe ist keine gute Sache.
Sehr gut.
Ja, und Vögel mit Schrot zu schießen ist langweilig.
Kauft sie lieber im Supermarkt, so, das ist nicht so gefährlich.
Ich glaube halt, eine Waffe ist ganz gut für Aktivitäten, Koordination, Tontaubenschießen und was weiß ich nicht. Sollte nicht zweckentfremdet werden und make love, not war.
Das ist ein wunderbarer Abschied und Abschluss. Da kann ich mich nur verbeugen in Demut und Dankbarkeit.
Peace, mein Freund, und bis zur nächsten Folge.
Mach's gut, bleib gesund und so friedlich, wie du bist. Ciao, bis bald. Tschüss.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Wir hören uns.